Matthias, dieser Trollinger Rosé, den wir hier gerade im Glas haben, kostet 100 Euro. Ich behaupte, dieser Preis ist nicht allein in einem Jahrgang im Keller, im Weinberg entstanden, sondern er ist das Ergebnis von Jahrzehnten. Was musste bei euch im Weingut geschehen, damit Menschen bereit sind, für einen Trollinger Rosé aus Württemberg 100 Euro zu bezahlen?
Ja, das ist eine gute Frage und wird auch öfters mal gestellt. Aber es ist natürlich immer so, wenn Produkte sehr rar sind und sehr exklusiv sind und einzigartig sind, dass dann natürlich auch der Preis nach oben geht. Schlussendlich war es mal Trollinger neu gedacht, als Trollinger als Rotweinrebsorte, die leichte Rotweinrebsorte. Gedankengang Trollinger gleich Weißweinrebsorte. Und es wurde einfach ganz neu gedacht und der Wein wurde anders ausgebaut wie normaler Trollinger. Und natürlich spielt da die Lage unter der Kammer Gips mit rein, unsere Monopollage Gipsgestein. Und da ist der Trollinger vielmehr das Handwerkszeug, um das Terroir in diesem Wein wiederzuspiegeln.
Hallo und herzlich willkommen heute zur 235. Ausgabe von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein Gast ist heute Matthias Aldinger vom gleichnamigen Weingut in Fellbach. Hinter dem Wein, den du gerade kennengelernt hast, steckt eine deutlich größere Geschichte als die eines ungewöhnlichen Trollingers mit einem ungewöhnlichen Preis. Es ist die Geschichte eines Familienweinguts, dessen heutiges Profil von drei Generationen geprägt wurde. Vom Großvater Gerhard, der aus der landwirtschaftlich geprägten Familientradition einen Flaschenweinbetrieb formte, von Vater Gerd, der Württemberg aus der Literflaschenecke führte, und schließlich von Matthias und seinem Bruder Hans-Jörg, die dieses Erbe weiterentwickeln, ohne es einfach nur fortzuschreiben. Wir sprechen darüber, wie der Untertürkheimer Gips zur zentralen Herkunft des Weinguts wurde und wie aus einer regional lange belächelten Rebsorte zwei vollkommen unterschiedliche Weine entstehen konnten. Der puristische, leichte Sine-Trollinger und jener hell gekelterte, im Holz ausgebaute Rosé, den du gerade ja schon kennengelernt hast. Dabei geht es aber um weit mehr als nur um zwei ungewöhnliche Trollinger. Wir sprechen über familiären Unternehmergeist, über die Freiräume, die eine neue Generation braucht und darüber, wie Matthias und sein Bruder Hans-Jörg das Erbe ihres Vaters weiterentwickeln. Wir sprechen über Sekt, über ökologischen Weinbau und über das, was Matthias als kontrolliertes Nichtstun im Keller bezeichnet. Und wir gehen der Frage nach, weshalb er Trauben aus dem Burgund nach Fellbach bringt und was er dabei über seine eigene Handschrift und die eigenen Weinberge lernt. Vor allem aber geht es um ein Spannungsverhältnis, das weit über das Weingut Aldinger hinausweist. Was ist im Wein eigentlich Herkunft? Was ist Machart? Wie wird aus Reputation eines Produzenten die Reputation eines Ortes? Und welche Verantwortung trägt ein Spitzenbetrieb für eine Region, die international noch immer um Wahrnehmung ringt? So, nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Matthias Aldinger. Los geht's! Matthias, wer hatte denn die Idee zu diesem Wein und wer hat dann schlussendlich entschieden, dass er 100 Euro kosten soll?
Ja, die Idee kam mir selber beim Weinmachen, also während der Weinernte. Wir stehen ja oftmals in Württemberg im Fokus mit Trollinger oder werden belächelt über diese leichte Rebsorte. Und da war einfach mal so ein Gedankenblitz. Man möchte mal einen Wein machen aus dem Trollinger, wo man den einen oder anderen Journalist oder Sommelier aufs Glatteis führt. Und dann wurde dieser Drollinger hell gekeltert, also Idee war als Blanc de Noir. Mhm. Und er wurde natürlich auch im Keller, sag ich mal, wie ein Chardonnay oder weißer Burgunder im Tonneau ausgebaut. Er hat eine leichte Reduktion und die Idee war eigentlich, dass man mal blind einschenkt und mal guckt, was sagen die Personen, was das von Wein ist, und dann einfach mal überzeugen kann, dass es ein anderer Drollinger ist. Und wie gesagt, wir hatten nur ein Fass. Das waren am Ende, der erste Jahrgang war im Barrique-Fass ausgebaut. Es waren 250 Flaschen. Und wir haben das gehütet, weil wir gemerkt haben, das schmeckt gut, und haben es zu Weinwettbewerbe geschickt und hat jeweils der erste Platz gemacht bei Gourmet und Falstaff als bester Roséwein von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und es war einem sehr rar, und dann ist man natürlich mit dem Preis nach oben gegangen und hat es verteilt. Mhm. Ja. Im Folgejahr war der Erfolg wieder da. Und ja, es ist ein interessanter Wein. Natürlich schrecken viele ab und sagen, was habt ihr für einen Drollinger für 100 Euro? Aber ich sage immer, man muss den Wein auch mal im Glas gehabt haben. Weil es ist nicht nur, sage ich mal, ein Marketing-Gag. Der Wein, wenn man das sagen kann, ist für mich auch diese 100 Euro wert. Das ist immer die Überlegung, wie weit geht ein Weinwert hoch, wo der Aufwand im Weinberg, im Keller, über der Weinberg als sich, als Stand ja vertretbar ist. Ich sage mal so bei 30, 40 Euro ist da vielleicht die Grenze. Und wir wissen beide oder alle zusammen, dass es auf der Welt noch viel teure Weine gibt. Und wenn ich das vergleiche, diesen Drollinger Rosé mit seiner Einzigartigkeit, mit der Salzigkeit, der frische Eleganz, die er hat und auch universell zum Essen einsetzbar ist, dann ist der für mich die 100 Euro auf jeden Fall wert.
Mein Gast heute im Podcast ist Matthias Aldinger. Lieber Matthias, herzlich willkommen bei Genuss im Bus.
Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang, für deine Einladung.
Matthias, was hätte denn dein Papa vor 10 oder 20 Jahren auf diese Flasche gesagt? Wie hätte er darauf reagiert?
Vor 20 Jahren, ja, vielleicht noch etwas skeptisch. In der Tat hat er von diesem Produkt, von diesem Drollinger Rosé, gar nichts mitbekommen. Ja. Also wie gesagt, das lief so als Spaßprojekt nebenher. Und wir haben das dann, also mein Bruder Hans und ich, so im Stillen noch weiter verfolgt, und bis er dann auf der Flasche war, dann hat er einfach die Flasche im Kühlschrank entdeckt, ohne Label, und hat ihn probiert und hat gesagt, was ist denn das? Das schmeckt ja so geil. Und cool. Dann war es eben dieser Drollinger Rosé. Und das ist eigentlich auch das, was mir wichtig ist, dass eigentlich das Produkt im Glas, in der Flasche überzeugt. Das ist immer das Wichtigste. Also es muss immer, das Ergebnis muss da sein, muss immer begeistern, elegant sein. Und wenn man die Sache zurückbekommt, dann, dass der Wein gut ist oder der Sekt gut ist, dann ist das eigentlich das Ziel erreicht. Also das ist das Wichtigste bei alle unsere Weine und Schaumweine.
Ja, beim Fußball sagt man, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und beim Wein ist, wie du es sagst, die Wahrheit liegt im Glas. Da muss letztlich der Beweis erbracht werden. Ne? Ja.
Interessanter wäre wahrscheinlich noch die Überlegung gewesen, was hätte der Großvater, der Gerhard Aldinger, der eigentlich das Weingut gegründet hat, in der heutigen Form, und Drollinger eben seine Lieblingsrebsorte war, was hätte er dazu
gesagt? Oh ja.
Und seit der Gips Drollinger eben aus der Lage unter Türkheimer Gips, der auch früher in der Literflasche abgefüllt war, das war, sage ich mal, unsere Hauptproduktion und auch wo am meisten Umsatz gemacht wurde und sein größter Stolz, der dann eigentlich über die Jahre ausgestorben ist, in den Hintergrund geraten ist, was er dazu gesagt hätte, dass aus seinen Drollinger Trauben, die ja eben 73 gepflanzt wurden, sehr alte Rebstöcke, dass die jetzt einen 100-Euro-Wein erzeugen, das hätte ihn mit Sicherheit stolz gemacht.
Das hätte ihn stolz gemacht, wenngleich er sicherlich sensorisch vor einem Rätsel gestanden hätte, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, wenn ich da nochmal genau darauf zurück, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, da ist wirklich rauchige, ich habe gerade nochmal reingeschnuppert, rauchige Reduktion, also feuersteinige Elemente. Aber also in der Nase, es mag abgedroschen klingen, aber ist das sehr, sehr burgundisch, was man da entdeckt. Und am Gaumen ist die Hölle los. Also da ist wirklich viel Frische, viel Energie, viel, viel Power letztlich drin, jetzt ohne Alkoholpower zu sein. Das ist einfach eine innere Spannung, die dieser Wein bislang ins Finale trägt. Die ist wirklich bemerkenswert und hat tatsächlich, glaube ich, mit einem Trollinger, so wie er Land auf Land ab bekannt ist, überhaupt gar nichts mehr zu tun.
Ja, und das ist auch das, also wie gesagt, dieser Trollinger, diese Rebsorte ist einfach nur das Handwerkszeug fürs Terroir. Und wir sind ja mittlerweile schon im fünften Jahr, wo wir diesen Wein produzieren, und er ist natürlich auch ähnlich wie der Chardonnay, aber er hat natürlich durch die Gerbstoffe noch ein bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Kraft. Und das habe ich eben aus diesem Wein gelernt, dass egal was für eine Rebsorte auf dem Terroir gepflanzt ist, wenn sie den neutralischen wenig Primäraromen hat, das Terroir schlussendlich im Glas widerspiegelt. Und ja, wir sind Bio-Weingut, und Bio-Weingüter müssen eben ein bisschen öfters Pflanzenschutz betreiben, integrierte Weingüter. Und ich sage mal, wenn es dann irgendwann mal Piwi-Sorten gäbe, wo man nur zweimal im Jahr spritzen muss, vielleicht dreimal, die eben neutral sind, schreibe ich irgendwann nur noch unter der Kammer, da gibt es Weiß drauf und Rot drauf, und das ist ja das Ziel, wo es eigentlich hingehen soll.
Da muss ich natürlich nachfragen, was ist tatsächlich an diesem Wein Herkunft, also Gips, ne? Und was ist Handschrift, was ist Machart? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was würdest du sagen?
Ja, eben diese, sag ich mal, diese Frische, diese Salzigkeit, diese elegante Art, lange im Mund zu bleiben, das ist das Terroir. Und diese Rauchigkeit, die er hat, die Reduktion, die ist natürlich schon durch die Machart geprägt. Also ist wie bei allen Weinen, die man produziert, man hat eben die Trauben als Ausgangsproduktmaterial. Wenn das top ist, dann bringt es vom Terroir noch etwas mit. Und je nachdem, wie ich im Keller damit umgehe, kann ich es in verschiedene Bahnen lenken. Ich vergleiche es gerne mit dem Kochen. Also ich habe ein schönes Stück Fleisch, das kann ich braten, kann ich schmoren, kann ich grillen, kann ich Sous-Vide machen, kann sieden. Es kommt immer was Gutes dabei raus, wenn das Ausgangsprodukt top ist, aber es kann ein anderes Ergebnis vom Geschmackserlebnis sein.
Ja, aber du hättest wirklich ja was komplett anderes, hättest du die gleichen Trauben eher klassisch ausgebaut, ne? Du hättest ein komplett anderes Ergebnis, hätte der Wein wirklich auch diese Salzigkeit, diese Frische, diese Energie?
Ja, das ist die Frage, was ist klassisch? Also er wurde ja ausgebaut wie ein Weißwein, und so eigentlich ursprünglich wie er ist, dass er abgepresst wurde und dann mit dem ganzen Fruchtfleisch, also Trub, sagen wir, wenn er ins Fass kam und da wild gegoren hat. Wenn du jetzt sagst, klassisch Trollinger ist Maischegärung, dann tut natürlich durch die Maischegärung, wenn er auf der Schale vergärt, das Kalium, wo drin ist, die Weinsäure etwas ausfallen, die Säure geht zurück, man hat mehr Gerbstoffe, man muss es bei der Maischegärung unterstoßen, pressen, kommt viel Sauerstoff hin, da geht eine Reduktion dann eher weg, dann ist es ein ganz anderer Wein. Das ist immer die Frage, was ist ursprünglich, traditionell beim Trollinger mit Sicherheit die Maischegärung. Wenn ich es in diese Richtung ausgebaut hätte, wäre schon diese Mineralität da gewesen, aber natürlich mit einer anderen Säure und mit anderen Gerbstoffen.
Dann dadurch vielleicht auch weniger prägnant. Die Rauchigkeit, von der du gesprochen hast, die wird uns im Verlauf unseres Gesprächs, wir haben noch ein paar andere Weine im Glas, glaube ich, zumindest nochmal begegnen. Du hast eben schon mal deinen Vater ins Spiel gebracht. Was genau hat denn dein Großvater, Gerhard heißt hieß er, ne? Gerhard bis zu dem Moment aufgebaut, in dem Gerd, dein Papa, Verantwortung übernahm?
Ja, also er, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist eigentlich der Weingutsgründer. Also bei uns steht er auf der Etikette drauf seit 1492. Das heißt, über 500 Jahre Wein. Bautradition hier in Fellbach von der Familie Aldinger. Da kam eben ein Benz aus Aldingen nach Fellbach Und da hieß es, das ist der Aldinger. Und er hat damals im Lehnswesen Wein angebaut und hat dann die Weinberge immer weitergegeben an die Söhne. Und wir sind jetzt die 16. Generation, die hier am Standort in Fellbach Wein anbaut. Es war natürlich, wie im klassischen Württembergischen, waren es Bauern und Winzerfamilien, die eben Ackerland hatten, Viehzucht hatten. Und Weinbau hat immer eine wichtige Rolle eigentlich gespielt. Aber es hat keine Flaschenvermarktung eigentlich hier in Württemberg stattgefunden. Vielleicht ein paar adlige Weingüter gab es schon, die das gemacht haben. Und dann hat eben so um 1940 rum mein Großvater hier in dieses Haus, in dem jetzt das Weingut ist, eingeheiratet. Und es war ein Küfereibetrieb, also Holzfassküfer, Albert Pflüger. Er hat Holzfässer gemacht und mein Großvater hat eben die Trauben mitgebracht und hat dann hier den Wein ausgebaut. Und dann haben sie natürlich auch überlegt, wie soll es eigentlich weitergehen. Und mein Großvater hat dann gesagt, er möchte gerne ein Weingut gründen. Und wir sind jetzt hier auch das älteste Weingut in der Stadt Fellbach, das hier besteht und Wein anbaut. Und dann war es jahrelang, dass man so um die 3 Hektar im Anbau hatte. Mhm. Und dann war eben 1973 der große Schritt, dass wir die Lage unter Drückhammer Gips, die ja bis 1973 ein Gipssteinbruch war, da wurde aktiv Gipskolbenboden abgebaut, die kam dann dazu. Und es waren eben 10 Hektar. Und dann von 3 auf 13 Hektar war das schon ein immenser Schritt. Man musste investieren und man musste im Weingut einiges umbauen. Man musste einen neuen Keller bauen, um diese Mengen hier auszubauen. Und da war mein Vater aber schon in der Technikerschule und schon involviert. Und das war, sag ich mal, die große Investition und den großen Schritt, die da mein Vater mein Großvater eigentlich da gegangen sind. Mhm. Und eben war auch in dieser Zeit 1973, in die 70er Jahre, wurden ja sehr viele Weine restsüß ausgebaut. Das war eben die Süßwelle, wo sehr viele Weine mit Restzucker abgefüllt wurden. Aber es war eine Auflage, dass wir diese Weinbergslage bekommen, wenn wir die Weine ganz trocken ohne Restzucker ausbauen. Und ich denke, das hat dem Weingut am meisten in dieser Zeit am meisten Schub gegeben. Man war einfach anders wie die Weingüter oder Weine, die es umhergab.
Ja, das war vielleicht, sagen wir mal, ein ganz glücklicher Umstand, ne? Dass die Auflage trocken da im Spiel war. Aber nochmal zurück, was bedeutete denn der Kauf des Untertürkheimer Gips 73 damals? War das eine weitsichtige Herkunftsentscheidung, eine günstige Gelegenheit oder zunächst schlicht ein wirtschaftliches Wagnis?
Ja, man muss sagen, es ist ja nicht gekauft, es ist gepachtet. Es ist eine Gips-Schüle-Stiftung, eben diese Gipsfabrik. Die wurde ja früher, war dann eine Aktiengesellschaft, die wurde höher gehandelt, die Aktie zu Hochzeiten wie die Daimler-Aktie. Und die haben natürlich ihr Grund und Boden, die haben ja in Stuttgart viele Immobilien, die geben die Lage nicht her. Wir haben die auch 50 oder 60 Jahre gepachtet, also das ist sicher, dass wir die verwenden dürfen. Aber es war natürlich ein Wagnis, weil man musste ja alles neu bestocken. Ja? Und eine Investition war da, aber es war nie so, dass wir jetzt die Lage für uns gekauft haben. Und in dieser Zeit war jeder Weinberg sehr begrenzt. Die Nachfrage war riesig, es wurde alles eigentlich in Stuttgart und der Umgebung vermarktet, es wurde sehr viel Wein getrunken, die Fläche war gering, man hatte sehr hohe Erträge pro Ar oder Hektar, um da einfach, sage ich mal, den Durst der Stuttgarter City zu stillen. Also das ist immer das Wechselspiel hier in Fellbach, dass wir nahe der Stadt Stuttgart sind. Mittlerweile gibt es auch natürlich immer noch das Zusammenspiel, sehr viele Kunden, Privatkunden, Geschäftskunden, wie auch Restaurants sind in Stuttgart und dort bekommen wir auch immer schnelles Feedback, wenn wir neue Produkte haben, neue Weine haben. Die probiert man mit den Gastronomen, die sind schnell am Kunde dran und so haben wir immer ein sehr schnelles Feedback, wie ein neuer Wein am Markt kommt. Mhm, mh.
Aber so richtig Dynamik kam ja dann eigentlich erst mit dem Gerd, also mit deinem Papa, ins, ins Weingut. Er hatte sicherlich schon durch den Kauf des Gips bessere Voraussetzungen. Aber er hat ja dann auch eine Reihe von Dingen getan, die dann vielleicht auch weitsichtig waren. Deswegen meine Frage, was hat er vielleicht früher als andere in Württemberg erkannt und welchen Weg hat er beschritten?
Ja, Wolfgang, er wollte eben weg von diesem Image von der Literflasche. Eben, er wollte weg von diesem Image, dass in Württemberg einfache Zechweine produziert wurden. Er hat die große Weine der Welt verkostet und wollte zeigen, hier in Fellbach und Umgebung haben wir ein tolles Terroir und können tolle Weine machen. Und er ist den Weg gegangen als einer der ersten quasi mit den internationalen Rebsorten, dass er im roten Bereich Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, im weißen Bereich Sauvignon Blanc angebaut hat. Zu den Zeiten, wo es eigentlich auch gar nicht erlaubt war, das auf dem Etikett zu deklarieren. Das heißt, das Sauvignon Blanc hieß dann QVS, wie meine Mutter Sonja und Sauvignon Blanc. Der rote Merlot hieß QVM, wie Matthias und Merlot. Mhm. Und der Cabernet eben QVC, wie Cabernet Sauvignon, meine Schwester Caroline. Mhm. Also das war so ein bisschen die Zeit eben, wo man dann auch natürlich auch die Kundschaft und Umgebung, wo es gerne kräftige Weine aus Italien, das war eben die Italienzeit in den 80er, 90er Jahre, wo viele gern kräftige Italiener getrunken haben. Und da hat man natürlich das auch ausgereizt und hat gemerkt, um diese Rebsorten hier reif zu bekommen, muss der Ertrag reduziert werden, muss entblättert werden, um hier kräftige Weine zu machen. Und dann hat es natürlich auch angefangen, nach Deutschland weit auszustrahlen. Man hat die Fühler ausgesteckt, man hat Hamburg, Berlin, Sylt, überall Kunden gehabt. Da war da in den Restaurants, in den Sterne-Restaurants drin, hat dort Weinproben gemacht. Und er hat immer gesagt, das ist dann schon deprimierend, wenn man auf den Weinmessen steht in Hamburg und dann laufen alle nur an Württemberg vorbei. Mhm. Also er stand dann immer am Stand da und hat seine Weine präsentiert und viele wollten es eigentlich gar nicht probieren. Aber wenn sie mal probiert haben, dann waren sie begeistert und so ist es dann gewachsen. Mhm. Also das ist immer, auch hier war der Ansatz, da die Qualität im Glas muss überzeugen. Und wenn sie dann mal da waren und probiert haben, so hat sich das dann aufgebaut. Mhm.
Wenn du seine entscheidenden Schritte mal in der Reihenfolge bringen müsstest, also Ertragsreduzierung, internationale Rebsorten, bessere Lagen, Kellerinvestition, dann kam ja auch dann der VDP ins Spiel, Vertrieb, Gastro, Handel. Ist das möglich oder sagst du, die haben alle irgendwo doch auf ihre Weise dazu beigetragen?
Ja, das ging alles Hand in Hand. Also da war jetzt auch kein richtiger Masterplan dazu. Also die Württemberger und damals adlige Betriebe im VDP haben einfach erkannt, hier ist einer, der will was bewegen, will Württemberg nach vorne bringen. Es sind gute Qualitäten außerhalb der Landesgrenze bekannt. Dann haben sie ihn aufgenommen in der VDP und dann ist er halt einfach auch ein Typ, der gern seine Meinung sagt und kein Blatt vom Mund nimmt. Und es kam dann einfach gut an und er wurde auch als Vorsitzender für den Regionalverband Württemberg gewählt, zusammen mit Hans-Peter Bowak. Und die haben dann schon sehr viel in Württemberg bewegt und, sage ich mal, die Richtung vorgegeben. Und mittlerweile steht der Württemberg auch echt toll da. Also dann möchte ich auch sagen, dass die zwei da schon auch einen großen Beitrag dazu geleistet haben.
Ja, definitiv. Und seine Maßstäbe, hast du ja selbst angedeutet vorhin, kamen zum Teil über Reisen, Verkostungen, ne? über auch sicherlich Winzerkontakte in Deutschland und darüber hinaus. Aber so ein langfristiges Bild von dem Betrieb hat er, wie du selbst eben sagst, gar nicht gehabt, sondern es war ein sich permanent letztlich weiterentwickeln, weil man kompromisslose Qualitätsvorstellungen hatte und da diesen Weg Jahr für Jahr weitergegangen ist.
Ja, also ich denke, das trifft für viele Weinbau und Weingüter zu, dass man so einem inneren Ziel produktgerichtet voranschreitet und dann nicht so wirklich einen großen Masterplan hat und eine Betriebsausrichtung. Man hat so innere Ziele, die sich aber dann natürlich auch über diese Entwicklung und Wein produzieren teilweise angleichen, neue ausgerichtet werden, verändern. Und natürlich, wir haben hier auch in Stuttgart Fischer-Trezza, das ist ein großer Generalimporteur für herausragende Weine aus Italien. Und da war damals mit Dieter Fischer und Pino Sassano, hat man viele Weine probiert. Es waren immer wieder Gastwinzer aus Piemont, da Toskana da. Und da war über das dann schon großes Vorbild Italien in der Zeit. Man hat auch italienisch-schwäbische Abende gemacht in den Sternehäuser, Wielandshöhe, da auch viel bewegt, wo man da weiterkam. Und so tut sich quasi immer so das innere Bild vom Weingut verändern und neue Ziele quasi entstehen. So wie wir jetzt erkennen, quasi als 16. Generation, dass es toll war, diese internationalen Rebsorten anzupflanzen, aber wir jetzt den Fokus eher davon etwas wegbekommen, weil wir sagen, Merlot, Cabernet Sauvignon, das gibt es eigentlich auf der ganzen Welt. Aber wir haben den Lemberger, wir haben den Riesling.
Ja.
Natürlich stehen wir immer auch etwas für diese burgundischen Rebsorten. Das heißt, unser Herz hängt schon am Spätburgunder und am Chardonnay.
Da, Matthias, da kommen wir noch zu. Wenn wir nämlich die Gegenwart ein bisschen ins Visier nehmen. Und da werden wir auch noch mal, wird auch nochmal die Frage von mir kommen, ob du denn und dein Bruder mittlerweile sowas wie einen Masterplan habt. Du hast ja gerade gesagt, dass viele Weinbaubetriebe das nicht haben. Wie hast erklärt, wie sie sich so im Normalfall entwickeln. Aber mich interessiert noch, ob es vielleicht auch Entscheidungen oder eine Entscheidung deines Vaters gegeben hat, die den Betrieb auch, sagen wir mal, hätte vielleicht auch beschädigen können oder ihn auch in eine falsche Richtung entwickeln können. Es gibt ja nicht nur diese kontinuierliche nach oben Entwicklung in Unternehmen, sondern es gibt immer wieder auch Phasen, wo mal etwas auf der Kippe steht. Gab es sowas bei euch?
Nee, also ist mir eigentlich nichts bekannt. Also er hat mal damals immer auch stark mit Weinsberg zusammengearbeitet. Und Weinsberg hat, wann war das, in den 90er Jahren, 2000er Jahren, also ja, 95, 96, das weiß ich noch, so mit Holzchips Versuche gemacht. Und er war dann eben auch pragmatisch und schwäbisch und hat gesagt, ja, muss man neue Barriks nehmen, machen wir mal einen Versuch mit Holzchips. Und da gab es dann auch vom Fernsehen einen Beitrag drüber und das hat einer relativ negativ ausgelegt, eigentlich nur diese, sage ich mal, die Experimentierfreude von meinem Vater, dass Aldinger da die Weine mit Holzchips machen würde und keine Holzfässer mehr hätte. Also sowas hätte, wenn er das forciert hätte und weiter betrieben hätte, hätte vielleicht in eine falsche Richtung gehen können. Aber sonst muss ich sagen, ging es eigentlich konstant in die richtige Richtung und gab es keine Phasen, wo es quasi rückwärts liefen könnte. Aber es hat sich natürlich gewandelt. Ja? Also früher über die Literflasche, sage ich immer, die war eigentlich im darauffolgenden Jahr, im März war die auf der Flasche und im Mai, Juni war es ausverkauft, diese Weine. Das heißt, im Mai, Juni, wenn das Wirtschaftsjahr dann zu Ende ging, war zwei Drittel vom Wein eigentlich schon vom Jahrgang verkauft. Und heutzutage legt man natürlich die Weine zurück. Wir haben die große Gewächse zwei Jahre im Fass. Wir hatten einen großen Bestandteil als Schaumwein in unserem Sektbunker liegen. Das ist natürlich vom Kapital her anders geworden. Ja,
ja.
Und
ja.
Verschiebt sich.
Verschiebt sich. Ich erinnere mich gerade, dass Gerd mal erzählt hat, dass er neue Rebsorten teilweise pflanzte, wenn sein Vater im Urlaub war. Was sagt denn diese Geschichte über seinen Unternehmergeist und vielleicht auch über den Preis, den Innovationen innerhalb einer Familie manchmal haben können?
Ja, also die Geschichte gibt es, aber man muss sagen, mein Großvater Gerhard Aldinger, der war schon stolz auf diese internationalen Rebsorten. Also er hat es dann am Schluss oder die letzten, ich sage mal, Jahrzehnte, wo er damit, hat er bis zum Schluss bei uns mitgearbeitet, bis 2015, hat er sehr gern getrunken und auch schätzen gelernt. Aber in den Anfangszeiten hat es mein Vater mit dem Großvater, der ja eigentlich dann Unternehmensgründer war, nicht einfach. Also er hat immer sich bestätigen müssen und sich durchsetzen müssen und dann gab es wahrscheinlich, wo er die ersten Reben gepflanzt hat, auch diese Zeit, wo er dann gesagt hat, er pflanzt die Reben aus, dann kann es mein Opa nicht mehr ändern, wenn der im Urlaub ist. Um einfach, ja, du kennst ihn auch von seiner Art, deswegen ist er manchmal quasi so presch davor, weil das hat er alles seine Ursprünge, weil er sich da beweisen musste. Und der Großvater eben war eben dieser Gründer vom Weingut. Die Unternehmensgründer wollen immer ihr Baby in sicheren Tüchern haben und geben es auch ungern her. Und so haben sich quasi die Sachen da entwickelt. Aber mein Vater hat dann auch immer sehr viel und schnell entschieden. Jetzt 2000 zum Beispiel gab es bei uns so ein Jahrhunderthagel mit Golfball oder Tennisball, große Hagelkörner, wo es dann die Reben zusammengeschlagen hat im Juni. Ich glaube am 18. Juni war das. Und dann hat er schnell zum Rebveredler angerufen, hat neue Merlot-Stücke gekauft und hat die ausgepflanzt. Das hat er ja kein Jahr verliert, weil man wusste, dass, der Jagen ist kaputt, das Holz ist kaputt, im nächsten Jahr wird schwierig. Und dann hat er das einfach zwischengepflanzt, hat dann trotzdem noch etwas geerntet, weil was nachgewachsen ist, sehr spät. Und das beschreibt ihn vielleicht ganz gut, dass er da immer schnell reagiert hat und ohne großen Masterplan dann vielleicht auch viel.
Was konnte er besonders gut? Menschen überzeugen, Qualität erkennen, Risiken eingehen, hart arbeiten, Details kontrollieren, eine Richtung setzen und verfolgen. Und was fiel ihm vielleicht schwer?
Ihm fiel es, also ich sag mal, eine Idee verfolgen, eine Idee umzusetzen, die dann auch gut kommunizieren. Also er ist ein guter Kommunikator, er ist sehr viel am Telefon unterwegs, hat ein großes Netzwerk und das nach außen tragen, das hat ihn eigentlich ausgemacht oder macht ihn auch aus. Also er kommuniziert gerne und viel und hat es dann immer auch sehr gut nach außen transportiert. Also das ist, sage ich mal, seine größte Eigenschaft für so neue Produkte. Er hat dann immer auch, mein Vater war eigentlich ganz am Anfang im Keller als Kellermeister. Aber wo ich schon klein war oder in den 90er Jahren, haben wir schon einen Kellermeister gehabt, der im Keller gearbeitet hat. Nach meinem Vater seine Richtlinien. Mein Vater war eigentlich dann wenig der Typ, der dann die Kellerarbeit verrichtet hat. Auch im Weinberg ist er unterwegs, aber eher als Ausgleich. Er ist dann eher der Manager, sage ich mal.
Okay, und wie war er als Chef und als Vater für euch?
Ja, 2007 bin ich ja dann bei uns im Weingut hier eingestiegen. Und davor war eben dieser Kellermeister da. Und mein Bruder war da eher im Außenbetrieb. Und da habe ich eigentlich fast schon Angst gehabt, so wenig wie der im ersten Wein an dem ersten Herbst mir im Keller war. Ich wusste, das Weingut steht gut da. Wir haben eingeführte Produkte, die müssen ja nicht gleich schmecken, aber sag mal, die Jagenschwankungen sollten da sein, aber das Produkt sollte seine Identität nicht verlieren. Und er kam ab und zu runter im Keller und hat gesagt, ja, das läuft alles. Und ich hatte dann eigentlich einen großen Druck. Aber was mein Vater halt schon immer gemacht hat, er hat da uns freie Hand gelassen. Ich denke auch wiederum bezogen darauf, dass er eben über den Großvater immer viel durchsetzen musste. Mit viel Kraft hat er daraus gelernt oder wollte es dann bei seinen Kindern anders machen und hat uns dann eigentlich immer freie Hand gelassen.
Und wann hast du zum ersten Mal verstanden, dass er nicht nur gute Weine macht und gemacht hat, sondern dass er auch einen Namen aufgebaut hat, der euch ganz neue Möglichkeiten letztlich eröffnet?
Ja gut, das habe ich eigentlich schon vor dem Einstieg ins Weingut. Klar, ich habe Lehre in gute Betriebe gemacht und davor waren wir ja immer unterwegs, auch damals schon auf Weinreisen. Und da hat man natürlich gemerkt, dass Aldinger einen guten Namen hat. Aber natürlich war es damals schon, habe ich bemerkt, eigentlich mehr regional wie überregional. Oder in Winzer Fachkreisen war man bekannt, aber über diese Historie Württemberg merkt man einfach, dass Württemberg schon immer sehr stark im regionalen Vertrieb war und nach außen hin deshalb weniger Strahlkraft und weniger Händler aufgebaut hatte. Und das ist dann eben über die Jahre gewachsen.
Also 2007 seid ihr, dein Bruder auch, oder ist der früher eingestiegen?
Mein Bruder früher. Mein Bruder hat Lehre gemacht und dann der Weinbautechniker und ist dann 2005 in den Betrieb gekommen. Und ich habe Lehre gemacht und war dann in Geisenheim.
2007.
Mhm. 2007, ja.
Offiziell übergeben, meine ich, hättest du gesagt, im Vorgespräch erst 2018, ist das richtig?
Genau.
Okay, da hattet ihr also quasi 11, 12, 13 Jahre, in denen ihr lernen durftet, auch sicherlich mitentscheiden. Aber ich denke, Gerd hat da immer noch sozusagen als letzte Instanz agiert, oder?
Eigentlich nicht. Dieses 2018 war dann quasi auf dem Papier. Also die ganzen, sage ich mal, auch Entscheidungen, wenn man was neue Traktoren kauft, neue Abfüllanlage, wir haben ja dann am Anfang gleich dieses Lesesystem umgestellt. Bis 2006, 2007 haben wir, bis 2006 oder 2005 haben wir dann mit Traubenwägen noch gelesen, das weiß ich nicht, da waren wir auf der Intermedis und haben dann auf Leseboxen umgestellt, wo ich noch im Studium war, haben wir so einen Rütteltisch gekauft, der dann die Trauben ganz schonend auf die Abwehrmaschine oder die Presse transportiert, nur um kippen, dass man keine Trauben und Stielgerüste verletzt. Also die Entscheidungen, die sind eigentlich damals schon alle von uns gefallen. Also dieser Spätburgunder Rosé, Reserve, der ähnlich ist zu dem Trollinger Rosé, also im Holzfassausbau, das war eigentlich mit der erste Wein, den gibt es schon seit 2007. Ja, okay. Und dann ging es weiter mit dem Ovum, dem Sauvignon Blanc im Bed and Isle. Diese Entscheidung ist 2010 gefallen. Also es waren schon alles unsere Entscheidungen,
okay,
die man dann natürlich immer zusammen in der Familie trifft.
Ja, aber ihr durftet peu à peu doch relativ zügig dem Betrieb euren Stempel aufdrücken. Und der Sine, den ich mir gerade eingeschenkt habe, Trollinger Sine, ist sicherlich ja auch ein Beispiel genau für diese Entwicklung, wenngleich er ja von seiner Stilistik her nicht in das Gesamtportfolio, die Gesamtstilistik des Betriebes richtig hineinpasst. Es ist eher so vielleicht eine Spielwiese oder ein Beweis dafür, dass ihr sozusagen auch experimentiert, auch manche Dinge gegen den Strich bürsten könnt und dass das dem Namen Aldinger nicht schadet, sondern dass der Name davon vielleicht sogar noch profitiert?
Ja, also der Sine gibt es seit 2013 und der Sine Trollinger ist ein Trollinger eben, wie er eigentlich vor, sage ich mal, 100 oder 150 Jahre gemacht wurde, wo es keine technischen Hilfsmittel gab. Und hier schwebt auch eine Generation, passt ganz gut. Ich sage mal, mein Großvater hat die leichten Zechwein-Trollinger gemacht. Mein Vater hat dann versucht, kräftige Trollinger zu machen, die dann chaptalisiert waren mit 13 Volumenprozent oder mehr und dann immer neuen Holz, was zum Teil lagen, um ihn kräftiger Wein zu machen. Und beim Sine ist der Ansatz, diese Rebsorte nicht zu verändern. Ja, also ich sage immer, aus einem Marathonläufer kann man kein Bodybuilder machen. Und der Trollinger ist eher dieser Marathonläufer, leicht und elegant. Und so soll er auch belassen werden. Das heißt, Trollinger bringt eben von dem Zuckergehalt, der er mitbringt von der Traube, vielleicht zwischen 9 und 10,5 Volumenprozent, wenn es dann getrocknet vergoren wird. Und das war der Ziel, diesen Wein nicht zu chaptalisieren, einen leichten, eleganten Rotwein zu machen. Dann kam natürlich dazu, dass Trollinger eben, wenn er die Maischigung macht, eher etwas weniger Säure hat. Dann haben wir gesagt, wir machen das mit ganzen Trauben. Das heißt, die Trauben wurden wie ursprünglich, ganz wie sie waren, in einem Bottich eingemeischt, mit saubere Gummistiefel an, aber mit den Füßen eingemeischt, spontan vergoren, er wurde nicht filtriert. Und damals haben wir schon auch die Weine ausgebaut, die der Bernd Kreis von seiner Weinhandlung in Stuttgart, er hat dort Cabernet Franc und Trollinger und auch Sauvignon Blanc angepflanzt. Und ihm seine Weine haben wir schon damals nicht geschwefelt. Dann haben wir gesagt, das passt noch vielleicht zu diesem Produkt gut dazu, den Schwefel mal ganz wegzulassen. Und Enthylsulfide steht auf diesem Produkt auch nicht drauf. Aber auch bei diesem Produkt stimmt für mich wieder jetzt die Qualität im Glas, dass er nicht wie, sage ich mal, ein Naturwein fehlerhaft dasteht. Also wenn das jetzt mäuseln würde, extrem reduktiv würde oder oxidiert wäre wie Sherry, ich dann erklären müsste, dieser Wein muss so schmecken, weil er ist ohne alles gemacht. Dann wäre es für mich das Ziel verfehlt. Also ich möchte den Wein einschenken und er muss schmecken. Er ist natürlich, wenn jetzt jemand einen kräftigen Rotwein erwartet, ist er bei diesem Wein falsch. Aber ich sage, wenn es ein ganz leichter Spätburgunder ist, der dann etwas die Kräutrigkeit hat von der Ganztraubengärung, dann ist sein Ziel quasi erreicht. Und ich sage mal, wir sind hier im Cool Climate Gebiet in Deutschland und wir können leichte, elegante Rotweine machen, ohne dass man Alkohol rauszieht. Und wenn man das auch mit diesen Rebsorten eigentlich zeigen kann, sehe ich da eigentlich ein gutes Potenzial. Ja,
absolut, absolut. Ja. Das ist ein USP, genau, was du andeutest. Ne? Diese Leichtigkeit, die ist ja sonst wo in der Welt selten erzielbar. Und dadurch kriegt dieser Wein, der wirklich also ultra puristisch wirkt, aber er kriegt dadurch eine schöne Trinkigkeit. Das ist für mich tatsächlich ein echter Zechwein, der viel Spaß macht, den man einfach so auch wegschlürfen kann. Schöne Frucht, so Himbeere, Waldbeere entdecke ich da. Und am Gaumen ist der Wein ungeheuer vital. Feine Säure wirkt natürlich sehr schlank, aber das ist ja genau das, was wir haben. Er wirkt, ja, am Anfang dachte ich so ein bisschen in der Nase, eher, hat er mich an den Beaujolais erinnert, aber am Gaumen ist er doch leichtfüßiger. Ne?
Ja, aber es geht in die Richtung, ja. Und klar, man kann das zum traditionellen schwäbischen Vesper trinken. Jens Briefe hat im Feinschmecker gesagt, er trinkt das gerne zu Pulpo angebraten. Also es ist wirklich auch ein Wein, der auch in der Gastronomie glasweise zum Menü angeboten wird. Und das natürlich auch zu hellem Fleisch, zu Fisch, da kann man überraschen der Gast damit. Und das ist eigentlich was Schönes.
Ja. 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 Wie hat Gerd auf den ersten Jahrgang reagiert?
Gerd hat positiv, er war jetzt nie dieser Sine-Fan, wo er sagt, er mag das so wie ein kräftiger Merlot oder Spätburgunder. Aber er mag ihn auch, aber ich sage mal, er ist nicht in seine Top 5 von uns vielleicht, von unserer Weine.
Ja. Ja, in dem früheren Gespräch erinnere ich mich, hat er den Drollinger mal als Rebsorte minderer Qualität bezeichnet. Sieht er das immer noch so oder siehst du es auch so?
Ich glaube, mit dem Drollinger Rosé hat seine Meinung das geändert. Also mit dem Sine mit Sicherheit nicht, aber mit dem Drollinger Rosé, da ist er sehr stolz drauf.
Ja. Also der Sine, ja, vielleicht ein Freiraum innerhalb einer starken Marke oder war das ein notwendiger Beweis, dass eure Generation nicht nur verwaltet, sondern auch nochmal ganz eigene Projekte?
Es war verfolgt. Eigentlich nie so, dass man jetzt hier als Generation sich beweisen musste. Also man wollte sich eher, sage ich mal, der Sine ist einfach ein Beweis, was man was anderes machen kann aus Drollinger. Und der Drollinger See ist in Württemberg ein Beweis, dass Drollinger große Weine erzeugen kann. Und es, also was ich früher an Merlot, Cabernet Sauvignon in der Schatzkammer hatte und in all die Jahrgänge rausgeben muss, da hüte ich jetzt eher den Drollinger Rosé, weil der stark nachgefragt ist. Und wenn man Jagens vertikal macht, ist das toll, was man da mit dem Drollinger erreicht hat. Ja. Und das ist eigentlich eher das, was man immer der Antrieb zum Zeigen hier eher in Württemberg wächst herausragende Qualitäten. Es war nie so, wirklich nie so, dass man sich da in der Familie beweisen musste, die neue Generation macht es so oder so. Das Schöne ist, dass wir, wenn wir blind die Weine verkosten, auch wenn man jetzt Weine zusammenstellt aus verschiedenen Fässern, wir da in die richtige Richtung gehen oder in die gleiche Richtung gehen, will ich vielmehr sagen. Auch wenn wir Weine verkosten von Kollegen, geht die Meinung, wie er schmeckt und was uns gut schmeckt, in die gleiche Richtung. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das war eher, sage ich mal, in der Generation davor mit meinem Großvater, Vater, War der Wandel dann da? Ja, also weil man, wenn man einen tollen Burgunder zusammentrinkt, Spanier, Italiener, dann geht es in die ähnliche Richtung, was wir gut finden, oder von der Mosel in Riesling. Also das ist ja immer so, dass wir hier auch am Mittagessen immer auch mit dem Team, mit der Mannschaft Weine aufmacht, die verkostet. Manchmal macht man auch Blindverkostungen am Abend, aber ja, wie bei alle fällt es oftmals an der Zeit, das zu machen. Aber wenn man das macht, haben alle sehr viel Freude damit. Und was man merkt, man geht da in die gleiche Richtung vom Verkosten. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, also was da uns auszeichnet, dass man da die gleiche Geschmacks- und Geruchsrichtung präferieren. Weil sonst wäre es wahrscheinlich schwierig, weil ich sage immer, wenn einem der Wein selber schmeckt, kann man am besten dahinter stehen und den auch verkaufen oder vermarkten.
Absolut. Also die gemeinsamen Mittagessen, was du gerade ja ansprichst, das ist eine Institution bei euch. Und ich habe es ja kürzlich miterlebt, das ist auch dann auch menschlich, ne? Das schöne Begegnungen. Und man kann natürlich auch gemeinsam nicht nur über den Alltag reden, sondern auch spannende Weine ins Glas holen. Auch das ist sehr lehrreich. Jedenfalls, diese beiden Trollinger sind ja sowas von individuell und gegen den Trollinger Mainstream gebürstet. Wirklich Chapeau. Wer spannende Trollinger probieren möchte, der hat hier Futter ohne Ende. Also Chapeau, das ist genial. Und du hast jetzt gerade auch schon angedeutet, wie ihr tickt, und zwar sehr ähnlich scheinbar, ne? Hans-Jörg, mhm, dein Bruder und du. Offiziell, wenn man liest, dann ist der Hans-Jörg Betriebsleiter, du bist Kellermeister. Beschreibt das denn eure wirkliche Rollenverteilung oder ist das nur die formale Oberfläche?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich in einem Weinführer, steht das drin.
Ja, genau.
Also mein Bruder, der ist eher für den Außenbetrieb zuständig, ich eher für den Keller. Gesamtbetriebsleiter sind wir eigentlich zusammen. Wo wir die Ausrichtung vom Betrieb und in welche Richtung das gehen soll, machen. Für uns alle macht der Beruf aus, dass man im Weinberg ist und im Keller ist und in der Vermarktung ist in einem. Also wir haben hier in keinem Bereich eigentlich eine strikte Trennung drin, weil das eigentlich der Beruf ausmacht, diese Vielseitigkeit in der Natur, mit der Natur zu arbeiten. Und das ist immer das Schöne, man hat eine Vision vom Wein. Und man braucht in unserem Berufsfeld sehr viel Geduld. Man muss entweder der richtige Weinberg schon anpflanzen oder hatten schon. Man arbeitet dann in die Richtung, braucht aber sehr viel Zeit, bis es da ankommt. Und das, ich glaube, für meinen Bruder und für mich beides sehr wichtig, dass man das miterleben kann. Aber natürlich muss einer die Obhut über dem Keller haben und wissen, was in welchem Tank ist und wie man das abfüllt. Mhm. Aber ich würde jetzt nie ein großes Gewächs aus verschiedenen Barrikfässern zusammenlegen, ohne dass man es zusammen verkostet hat. Mhm. Und das ist dann auch immer, sage ich mal, ein Prozess, der über 2-3 Wochen geht, dass man immer mal wieder an die Sache rangeht. Wir tun immer Proben ziehen, man geht immer in einen neutralen Raum, probiert immer erst die Einzelfässer für sich und macht dann verschiedene Cuvées, Blends, und da ist dann mein Bruder, mein Vater dabei und auch der Felix Krabb, der mir im Keller hilft. Also das mache ich da auch nicht alleine. Da haben wir ein tolles Team und sind wir da auch auf dem gleichen Geschmackslevel, dass wir da sagen, ihm schmecken die gleichen Weine, wir gehen in die gleiche Richtung, dass er da voll mit verkostet und das dann mit mir dann zusammen im Keller zusammen küvettiert. Ja.
Ja, das deutet darauf hin, dass ihr ähnlich tickt, dass ihr in einem mit einer ähnlichen Dynamik unterwegs seid. Oder gibt es auch mal Momente, wo der eine eher antreibt und der andere eher auf die Bremse drückt?
Ja, die Momente gibt es natürlich überall, denke ich mal. Also eben, wir haben die letzten Jahrzehnte immer sehr viel, sage ich mal, auch neue Produkte aus dem Boden gestampft oder entwickelt.
Das bist du eher, ne?
Das bin eher ich. Aber das ist eigentlich aus einer sage ich mal, Idee herauskommt. Also grundsätzlich, wenn du Betriebsausrichtung von meinem Bruder und mir ansprechen willst, ist es eigentlich so, dass wir eigentlich uns eher vom Produktportfolio und von den verschiedenen Weinen reduzieren wollen. Also wir wollen eher schlanker werden, weniger Produkte, aber schlussendlich kommen eigentlich oftmals neue Produkte dazu, einfach weil man eine Idee hat und denkt, das ist gut und einfach auch die Lust hat, sowas auszuprobieren und dann geschieht es einfach. Ja.
Welche Eigenschaft eures Vaters hat jeder von euch beiden geerbt und welche gerade nicht?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Also, was ich von meinem Vater gelernt habe, vielleicht ja eine Vision vom Wein denn dann zu produzieren und zu vermarkten. Ja, und mein Bruder dann vielleicht eher teilweise die Gelassenheit von meinem Vater mitbekommen. Ich bin dann oftmals schon auch angespannt, ob das dann funktioniert oder nicht. Und ja.
Und der Masterplan, habt ihr sowas entwickelt oder verfahrt ihr so, wie du es eben beschrieben hast, wie es viele Weinbaubetriebe tun?
Ja, wir haben schon einen inneren Masterplan. Der Masterplan ist schon, dass wir uns nicht vergrößern wollen jetzt von der Fläche her, sondern eher noch in der Qualität nach oben schrauben wollen. Wir werden schlanker, also wir bauen keine neuen internationalen Rebsorten mehr an. Wir sind voll in dem VDP-Denken, je kleiner die Fläche, je höher dann quasi die Qualität. Das heißt, dass wir die einzelnen Weinberge eigentlich im Fokus immer für sich ausbauen, die dann auf die Flasche bringen. Wir fokussieren uns eigentlich als Leitrebsorten auf Riesling, Chardonnay im weißen Bereich, im Lemberger Spätburgunder im roten Bereich. Die Trollinger, die wir noch haben, das ist so eine, sage ich mal, eine Liebelei, die man so noch nicht mehr hat, aber es soll jetzt nicht Leitfaden sein. Und ein großer Standpunkt dann auf Weinrot sind auch die Schaumweine, die sich die letzten Jahre entwickelt haben. Mhm. Das wird man auch natürlich noch ausbauen oder ist gerade ein sehr stark wachsender Bereich. Aber so wollen wir natürlich nach außen hin das Weingut ausstellen. Wir gehen stark auf die Händlerstruktur aus, dass wir sagen, wir wollen mehr über Handel verkaufen. Wir wollen, dass Export ein Standpunkt ist, der jetzt aber nicht zu übertrieben ist. Aber Direktvermarktung ist uns wichtig, aber wir wollen eigentlich der Fachhandel und der Händler eigentlich stärken.
Verstanden, Matthias. Was ich jetzt vermisst habe in dieser Aufzählung, was quasi sozusagen Kernelemente des Masterplans sind, ist das Phänomen Klimawandel. Weil wer heute mit einem Masterplan erfolgreich sein will, muss ja dieses Phänomen auch mit einbauen, oder?
Ja, klar. Also ich sage Klimawandel, das ist das Leben mit der Natur, dass sich das dann immer, wo du angleichen musst und auch deinen Fokus ändern musst. Also ich sage mal, Anbau von neuen Weinbergen. Ja, das sind vielleicht die nach Ost, dort ausgerichteten Weinberge, die früher minderwertig waren, tun jetzt mehr in den zentralen Mittelpunkt rücken. Sehr warme, heiße Lagen sind nicht unbedingt, dann mehr diese Premium-Lagen müssen vielleicht anders bestockt werden. Riesling im Großen und Ganzen, das ja in Deutschland, Österreich hauptsächlich angesiedelt ist, weil wir ein nördliches oder Cool-Climate-Gebiet sind, muss man anders betrachten. Ja? Ich trinke auch von Kollegen immer mehr Rieslinge, wo man merkt einfach, der Klimawandel bemerkt man einfach. Zum einen in der Säure, zum anderen in der Aroma-Ausprägung. Die Weine bekommen früher, sage ich mal, in so eine Petrol-Richtung und eben vor 10, 15 Jahren war es in, dass man, oder man musste eigentlich stark in Blättern, dass die Traubenzone austrocknet, weniger Pflanzenschutz betrieben werden muss, dass man mehr Reife hineinbekommt und jetzt geht mir eher wieder in die Richtung, dass man sagt, weniger in Blättern. Mhm. Eine Freundin in Südafrika hat mir gesagt, wenn dort in Weinberg gehst, darfst du keine Trauben säen, sondern erst, wenn du in die Knie runter gehst. Und weil die Blätter dann die natürliche Sonnenschirme sind und in die Richtung geht es natürlich bei uns auch. Die Klimaerwärmung ist aber vielmehr auch in die Richtung gehen, dass es mehr Frost gibt, weil die der Winter, das Frühjahr wärmer wird, der Austrieb ist früher, dann kommt noch Eisheilige und dann gibt es Frost. Und da hat man 2024 hat man da 40% Schaden durch den Frost. Und das ist dann eher diese Klimaerwärmung und Verschiebung, wo man dann sagt, das muss man mit aufnehmen. Aber das sehe ich schon als selbstverständlich, dass man mit dieser Natur, die in die Richtung geht, uns angleichen müssen und mit der arbeiten müssen. Das ist einfach so.
Und das Thema Ertragsreduktion, was ja für deinen Vater damals noch eine große Bedeutung hatte in der Entwicklung des Betriebs, verliert vielleicht im Zuge der aktuelleren klimatischen Rahmenbedingungen an Bedeutung, oder?
Ja, das stimmt. Das hat aber er schon gesagt damals. Also er hat die Ertragsreduzierung eingeführt eigentlich bei uns im Betrieb. Aber das war natürlich noch aus dieser Generation heraus, dass wir Zechweine machen. Und dort hat man Weinberge gepflanzt mit Reben, Klonenmaterial, die viel Trauben bringen. Man hat eine höhere Düngung gehabt und dann hat er Ertrag rausgenommen. Und sein Ausspruch war immer, das ist wie beim Autofahren Gas geben und zugleich die Handbremse anziehen. Und es ist ein fehlendes Gleichgewicht im Weinberg. Und wir gucken natürlich, dass wir jetzt über die biologische Düngung gute Humusgehalt haben, aber weniger Stickstoff, also weniger mastige Weinberge haben, die vom Grund aus lockere, kleinere Trauben bringen. Auch ein neues Rebmaterial pflanzt, guckt man nach Reben, die weniger oder lockere Trauben bringt. Mhm. Und wenn die Rebe dann im Einklang wächst und geringere Erträge hat, ist das natürlich nachher am Wein erkennbar.
Also der Schritt hin zu ökologischer Arbeitsweise war unbedingt richtig, ne?
Ich denke, es war unbedingt richtig. Und wir sind jetzt zertifiziert seit 2024 steht es auf dem Etikett und 2021 hat die offizielle Umstellung begonnen. Aber schon 2007 eben auch da, wo ich quasi von Geisenheim kam, haben wir den Gips umgestellt auf ökologisch. Damals dann noch mit phosphoriger Säure, hat es dann ausgeweitet auf die anderen Reben. Teilweise haben wir Versuche gemacht, ökologisch ohne Schwefel zu spritzen, sondern nur mit Pflanzenöl. Das ging auch, aber die Weine haben dann ungleichmäßig, oder die Trauben haben ungleichmäßig gereift. Also ich sage mal, auch das, die ökologische Bewirtschaftung ist ein wichtiger Faktor, muss auch sagen. Ich denke, da sind wir auch nicht am Ende angelangt. Eben, ich sage mal, ökologischer Anbau, Bioanbau ist nicht gleich von der CO2-Bilanz das Bessere. Wenn man eben öfters Pflanzenschutz macht, in Richtung PV schielend, in die Richtung, muss, sage ich mal, allgemein mehr passieren. Mhm.
Matthias, was den Keller betrifft, da sagst du ja gern, weniger ist mehr. Ne? Die Weine möchtest du begleiten. Welche Entscheidungen stecken denn wirklich konkret hinter diesem scheinbaren Nicht-Eingreifen?
Ja, also nicht eingreifen, das ist kontrolliertes Nichtstun. Das ist ein Ausspruch, dass man sagt, man möchte weniger technisch an den Wein herangehen. Das heißt, wir geben keine Schönungen zu, um zu klären. Wir vergären nicht mit Reinzuchthefen oder vielleicht nur die Sektgrundweine. Sind die Rahmenbedingungen. Wir verzichten auf Filtration. Wir wollen bei, sage ich mal, allen Weinen, die nicht Riesling sind, eigentlich einen biologischen Säureabbau haben. Haben die dann länger im Fass und können die dann unfiltriert auf die Flasche ziehen. Mhm. Wir sind mit dem Schwefelgehalt sehr nieder. Wir machen keine Gärführung über Temperatursteuerung. Wir lassen das dann eher geschehen. Kontrolliert dabei ist, dass wir die Weine immer begleiten. Ja, also während der Weinernte die Gärkontrolle macht bei uns nicht der Lehrling, das mache ich selber, weil ich möchte, sage ich immer, jedem Tank, jedem gärenden Gebinde einmal am Tag die Ehre erweisen und davor hinstehen und fällt mal einen Schluck rauszunehmen oder eine Temperatur zu messen, dass man einfach sieht, was muss man machen? Muss man es doch vielleicht abziehen von der Hefe? Muss man es beifüllen? Ist es durchgegoren? Und ist es kontrollierte Nichtstun?
Habe ich das richtig verstanden? Wann also Ganztrauben, wann Holz, wann Reduktion? Das ist letztlich, so wie du es siehst, Reaktion auf das Material, ja, und gehört nicht, sagen wir mal, zu einer universellen Aldinger Handschrift.
Ja, genau. Also es ist natürlich schon so, dass ich unser Kaiserspätburgunder, der ist immer 100% Ganztrauben. Beim Spätburgunder, den kommt, glaube ich, später noch vom Marienglas Spätburgunder, da tue ich es immer schon auch dem Jahrgang angleichen. Das heißt, habe ich ein sehr warmes, heißes Jahr, habe ich mehr Ganztrauben in der Maischgärung drin, weil es einfach schlanker macht, habe ein kühleres Jahr natürlich mehr Abbeeren. Mhm. Und gibt dann so, also möchte dann so ein bisschen drauf eingehen. Also es ist schon immer, deswegen ist auch wichtig für uns nicht zu groß zu sein, dass man sehen, was ist im Weinberg passiert, wie war das Jahr, und so wollen wir dann auf die im Keller auf die Trauben eingehen. Bin ich zu groß, kommen einfach während der Weinernte die Traubenboxen her und ich tue die nach dem Schema F abladen und entweder abbeeren oder pressen oder in die Maischegärung reingeben. Aber ich möchte da individuell auf den Weinberg eingehen und deswegen wird auch die Parzelle dann individuell im Fass vergoren. Und so sehe ich dann quasi, wie jeder Weinberg, wie es dem geht, wie war das Jahr, wie schmeckt später der Wein. Und wenn dann ein Weinberg immer oder eine Parzelle immer gut ist, dann wird die dann auch mal als Solo-Parzelle abgefüllt.
Matthias, ich habe mir jetzt schon mal den Pinot Massenne eingeschenkt, aber der darf noch ein bisschen hier im Glas vor sich hin atmen, noch ein bisschen auch an Temperatur gewinnen. Du hast jetzt mehrmals darauf hingewiesen im Gespräch, dass ihr auch ja nicht unbeträchtlich für Sekt steht seit mittlerweile ja weit über einem Jahrzehnt. Welche Rolle spielt er und was ist euer spezieller Approach beim Sekt? Ist Champagner Vorbild oder wie packt ihr es an?
Ja, ich sag mal, Champagner war Vorbild, wo wir das begonnen haben. Also das war vielleicht auch das einzigste Projekt, wo mein Vater Kontra gegeben hat. Beziehungsweise, ich habe ja eingangs gesagt, dass wir da immer freie Hand hatten, mhm, und wir da für neue Produkte waren. Und wo wir das Thema Sekt gegangen haben, hat mein Vater gesagt, oh Matthias, fang nicht auch noch das an. Das ist so viel Arbeit, man braucht so viel Platz, um Sekt zu produzieren. Und das wäre eben auch aus diesem Traditionellen, dass wir hier Wein gemacht haben und der Sekt war Zukauf. Also der Wein war immer zu rar, um den auch noch zu Sekt zu versekten. Und wenn man das gemacht hatte, hat man es halt nicht bewusst produziert. Und wir haben damals auch ein Projekt gehabt, das wir mit dem Hans-Peter Böwag und dem Volker Raumann gemacht haben. Und war aber Sekt, den wir hier verkauft haben, aber waren keine eigenen Trauben. Und das hat mich eigentlich schon, seit ich dann bei uns eingestiegen bin, im Weingut eigentlich gestört, dass wir hier kein eigenes Produkt haben. Und klar, in Geisenheim macht man das Sektprojekt, wo man Sekt produziert und weiß, wie es geht. Und oftmals war es dann bei mir auch so, dass ich dann oftmals gedacht habe, warum schmecken manchmal billige oder Massenchampagner, die es dann auch mal gibt, warum schmecken die eigentlich mir fast besser wie ein deutscher Winzersekt? Mhm. Und ich kam eigentlich darauf, dass es auch ein Thema Schwefel ist. Zum einen quasi der Deutsche, so ein Sicherheitsfanatiker, der dann sagt, ah, so ein Jungsekt, der hat ja keinen Schwefel bekommen, dem muss man 70 geben, mhm, oder 80, mhm, dass er dann mit 50 rausläuft. Und die Franzosen waren dann schon immer viel legerer. Und mir hat einfach dieses, sage ich mal, dieses Brioche, dieses Abfällige, dieses Nicht-Fruchtige an Champagnern eigentlich mehr gefallen. Und ja, wir hatten eigentlich dann gute Voraussetzung, dass wir hier im Unterdurchgang Gips eben Meunier hatten, mit einem Schwarzriesling, Spätburgunder und Chardonnay. Und dann ging es 2009 los mit der Sektproduktion, mit dem Aldinger Brut Natur, der dann auch so heißt quasi wie die Geschmacksrichtung, also ganz trocken, ohne Dosage. Und der ist eben 6 Jahre auf der Hefe. Und das ist das, was ich auch gemeint habe mit dieser Geduld, die man haben muss. Also haben wir 2009 begonnen und 2015 haben wir dann die ersten Flaschen verkauft. Das heißt, wir haben die ersten 6 Jahre einfach blind produziert, ohne zu vermarkten, und immer mehr produziert. Und ja, der dritte Jahrgang, dann der 2011er Jahrgang, hat dann damals bei Gourmelot als bis dato einziger Sekt 100 Punkte bekommen. Und dann ging natürlich die Nachfrage nochmals stärker nach oben und es war immer stark nachgefragt. Wir hatten aber immer nur dieses eine Produkt, diesen Aldinger Brut Natur, der hochpreisig war, kostet mittlerweile 60 Euro Endverbraucherpreis. Und vor 3 Jahren haben wir dann begonnen, noch die 500er Serie einzuführen, einfach 532 stark Törde, unsere 532. Weinernte. Anführungsstriche der Alltagssekt, aber der Name war so gewählt, dass man nicht differenzieren kann zwischen diesem hochkarätigen Jahrgangssekt, also diesem 2019 Aldinger Brut Natur, der aktuelle, gegenüber diesem 532, der auf dem Jahrgang 24 basiert.
Und der ist dann nicht mehr 6 Jahre auf der Hefe, sondern wie viel?
Der ist eigentlich... Das Ziel ist 24 Monate. Derzeit sind wir bei 16, 17 Monate Hefelagerzeit. Die Nachfrage ist sehr groß, aber ich degauchiere nur, wenn mir der Sekt auch in dieser Brioche-abfälligen Richtung eigentlich schmeckt. Also auch hier war dann quasi, das ist auch neu quasi, dass wir eigentlich eingestiegen sind mit dem hochwertigen Produkt und dann in einfaches Produkt nachgesetzt haben. Soll aber von der Stilistik her ähnlich sein. Und deshalb haben wir da Tankausbau, Holzfassausbau, eher oxidativ, viel mit Luft gearbeitet, dass wir hier auch keine Frucht drin haben. Und dann die Lagerzeit auf der Flasche ist dann eben 17 Monate.
Wird aber vielleicht noch 24 werden.
Ja, wir tun ja von Jahr zu Jahr mehr produzieren. Ja. In diesem Sektbunker, wo wir haben, also die ersten Sektflaschen waren dann eben bei mir im Keller zu Hause, im alten Apfelkeller vom Opa gelagert. Das war dann bis zum Dach voll oder bis zur Kellerdecke voll. Und dann wir hier mittlerweile in Fellbach haben auch keinen Platz gehabt. Und dann haben wir die Fühler ausgestreckt und haben eben von der Stuttgart so einen Luftschutzbunker unter der Erde. Und der hat dann schon 12 Grad. Das ist für die Lagerung halt perfekt und auch Platz, dass man dann auch sagen kann, man kann mal das eine oder andere Stillwein, Rot- oder Weißwein mal weglegen und das gereift anbieten.
Und das Hin und Her ist für eure Logistik kein Problem?
Das ist kein Problem, also das ist 10 Minuten fahren, werden nicht einzeln die Flaschen da unten getürmt. Man hat die auf Paletten und fährt die mit dem Lastwagen runter und man kann auch in diesen Bunker mit der Elektroameise reinfahren und die dort stapeln. Von dem Handling ist das eigentlich optimal. Natürlich, die Gärung findet hier im Weingut statt, weil wir wollen ja ganz trockene Sekte haben. Und dann nach vielleicht 3 bis 4 Wochen, wenn er dann ganz trocken ist, jede Flasche, werden die Flaschen in den Keller oder in den Bunker gefahren.
Nur zum Lagern.
Nur zum Lagern dann und zum Abrütteln, also von der Hefe zu der Remouage, kommen sie dann wieder hier.
Ach, da kommt er auch wieder zurück. Okay, Das ist quasi die Surlat, wie die Franzosen sagen, die Surlat-Lagerung, ne?
Ja, genau.
Ja, das heißt, wenn ich da richtig raushöre, Nachfrage ist groß, Sekt ist ein wachsendes Standbein bei euch?
Ja, absolut, ja. Also wir haben in der Rosé und einen weißen Sekt, 532, und dann diesen Aldinger Brut Natur. Das Spielfeld wird auch noch wachsen. Also wir haben von dem Brut Natur alle Jahrgänge auch noch auf der Hefe. Also das heißt, 2009 gibt es auch noch auf der Hefe, wird dann irgendwann mal ein dicker Schmort Tartif kommen. Dann gibt es noch irgendwann ein Blanc de Blanc und einen Jahrgangsrosé-Sekt. Also da hat man natürlich... auch wieder aus dem Interesse heraus, sich da weiterzuentwickeln, neue Produkte. Aber dann ist die Sektlinie, tut sich dann auch von optisch etwas von der Weingutslinie distanzieren. Dann ist es wieder so ein kleines Sektgut mit unterschiedlichen Linien.
Okay. Ja, wäre ja auch, wird mich auch wundern, wenn ihr nicht bei allen Versuchen, das Sortiment zu straffen, doch immer wieder Schlupflöcher für neue Ideen, ja, genau, und Produkte findet. Ich muss jetzt anfangen, die beiden Spätburgunder hier, die ich im Glas habe, zu verkosten, denn sonst werden sie mir tatsächlich zu warm. Der eine heißt Marsenne, der andere ist der Marienglas, also diese Mikrolage nochmal aus dem Gips. Zwei Spätburgunder aus ein und derselben Hand, aber von zwei verschiedenen Orten. Ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, wie ich sie wahrnehme. Sind beides 23er, also noch relativ junge Vertreter. Es gibt einen erkennbaren Unterschied aus meiner Sicht, wenn mir so der sofort auffällt, schon in der Nase. Der eine ist total von der Frucht geprägt. Du hast hier Kirsche, süßes, säuerliche Kirsche, hast Himbeere, du hast ja so eine kühle, fast ätherische Art am Gaumen, ja, super elegant. Und der andere von der Nase her schon anders. Der ist rauchiger, hat wieder diese dezente Reduktion drin, Würze, der ist dicht. Der wirkt insgesamt für mich nicht schwieriger, ja, komplexer in seiner Art vielleicht. Bei beiden ist Holz, bildet das Holz so eine schöne Rahmung. Es ist im Hintergrund, aber natürlich dezent auch erkennbar. Der eine ist der Marsenne, das ist der total von der Frucht geprägte, und das andere ist der kräuterigere, rauchig reduktivere, der Marienglas. Meine Frage, habe ich da jetzt was falsch verstanden oder ist das auch deine Wahrnehmung?
Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Sind natürlich junge Spätburgunder beide. Und für mich ist auch dieser Marsenne eher etwas, sag ich mal, im positiven Bereich. Molliger, bäriger, runder, weicher, aber im Abgang schön steinig. Also da ist schon auch eine gewisse Mineralität da. Und Marienglas ist schon etwas mineralischer, etwas strenger, etwas rauchiger, etwas komplexer auch. Ja. Ist natürlich ein großes Gewächs. Mhm. Und der Marsenne ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich ein Ortswein.
Ja. Okay, ja, ich verstehe. Jetzt musst du die Geschichte erzählen. Also warum fährt ein ausgelasteter Spitzenbetrieb Trauben aus Massané nach Fellbach? Was war das Motiv dafür?
Das Motiv war einfach, um mal zu sehen, wie schmecken das Terroir aus Burgund mit der eigenen Handschrift. Ja, viele Winzer im Fachbereich sagen immer, oh, das ist mein Pinot ist so burgundisch und ich will ihn burgundisch ausbauen. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich burgundisch, was bedeutet das? Oftmals ist es auch so, für mich ist mittlerweile, man sagt, burgundisch ist so eine Idee, wie ein Spätburgunder und ein Chardonnay schmeckt. Tatsächlich in Burgund schmecken manche Weine schon anders. Auch die haben zu kämpfen mit dem Klimawandel. Also für mich ist oftmals burgundischer Ausbauen auch von der Eleganz her ein Spätburgunder, der nicht so kräftig ist, der eine schöne frische Frucht hat und kleine Rauchigkeit hat. Das ist burgundisch. Aber ich wollte einfach mal wissen, wie schmeckt Burgund mit der eigenen Handschrift. Und ja, dann der erste Jahrgang war der 2022, wo wir dann nach Burgund gefahren sind. Beziehungsweise ich bin da während der Weinernte samstags nach der Kellerarbeit um 14 Uhr losgefahren. Abends angekommen und am nächsten Morgen, also abends, hat man klassischerweise natürlich noch ein Bœuf Bourguignon gegessen, davor ein paar Schnecken. Morgens dann früh aufgestanden um 6 Uhr und um 9 Uhr waren dann schon die Trauben geerntet. Also eine Box weiße Chardonnay, eine Box Spätburgunder mit dem Kühltransporter dann wieder in Richtung Fellbach gefahren, eben aus Massané, und dann hier mit meinem Bruder abgebeert und eingemeischt und dann vergoren. Man muss natürlich für diese Produkte sagen, wir haben hier auch Chardonnay und Spätburgunder an einem Tag gelesen. Hier in Fellbach gehen wir sehr auf den Weinberg raus und gucken nach dem richtigen Zeitpunkt von der Ernte. Und dort hat man ein Versuch. Aber ich finde schon, dass hier das Terroir durchschlägt und eben man sieht auch, du hast zwei unterschiedliche Weine im Glas stehen, obwohl sie in einem Keller beide spontan, ich nehme mal an, mit der Weingutshefe, die hier spontan gärt, vergoren wurde.
Was ist das Terroir? Weil du sagst, es scheint durch. Im Burgund haben wir in Massanet, das ist nördliches Burgund, noch nördlich von Chèvry-Chambertin, da haben wir wahrscheinlich überwiegend Kalk, vielleicht mit etwas Kalkmergel. Und wir haben bei euch haben wir ja Gips, ne? Ja. Gips, das ist ja erstmal nicht unbedingt derselbe Boden, das Klima ist anders, die Hangneigung, das Wetter war im Burgund auch ein bisschen anders. Also jetzt, was ist aus deiner Sicht bei dem einen und bei dem anderen die Terroirprägung?
Also die Terroirprägung beim Gips ist eben dieses frische, wo er hat. Gips ist auch eigentlich unsere wärmste Lage, aber die Weine sind immer kühl und frisch. Also man hat immer was Kühles, Frisches im Mund, auch wenn du sagst, das Ätherische, gut, das kann vielleicht auch von der ganzen Trauben kommen, aber das macht eigentlich die Lage Gips aus. Und Gipskäuber ist schon ähnlich dem Kalk, hat aber noch Schwefel mit eingebaut.
Okay.
Also deswegen sind die Burgunder-Rebsorten im Allgemeinen, auch die Schaumweine kommen eben vom Gips, weil das dann eine kühle Ausprägung hat. Ja. Klimaverschiebung ist eigentlich, zurückzukommen auf die Schaumweinproduktion, eigentlich der Gips ein schlechter Standpunkt, weil er warm ist, aber für die vom Terroir vom Boden her eigentlich eher gut. Und eben dieses Kalkgestein von Massenet bringt eigentlich auch diese steinige Mineralität im Abgang. Aber ich habe auch gesehen, der Boden dort war sehr rötlich. Ich habe viel Eisen drin und das bringt eben diese Fruchtigkeit mit rein. Man muss dazu sagen, aber natürlich, ich habe ein Fass Massenet, ja. Das waren 25 Liter. Da nehme ich natürlich nur ein gebrauchtes Fass, weil ich da kein Holz drin haben will. Bei unseren Burgunder bin ich spiele ich mit Neuholz, Gebrauchtholz, ich bin da mehr im Tonno-Bereich drin, kann dann verschieden zusammenstellen. Ich habe ein kleiner quasi im Fass, im Tonno, also Maischegärung gemacht und dann in einem Fass ausgebaut. Mhm.
Und was ist der Hintergrund, dass du bei dem Marsenne 100% Ganztrauben vergoren hast und bei dem Gips unter Türkheimer Marienglas dann gesagt hast, 30% reichen mir Ganztrauben?
Ja, also bei Marsenne war es wirklich so, dass es dann einfach auch wenig Menge war. Ja, diese wenig Menge wollte ich dann nicht noch splitten mit dem ich wollte
also das pragmatisch.
Nicht mit dem Maisch. Ich habe pragmatisch dann gesagt, ich habe es gekannt von unserem Kaiser Spätburgunder, habe gemerkt, es schmeckt gut und habe auch in Romani Conti wird viel mit Ganztrauben gemacht. Ich dachte, das machst du jetzt 100% Ganztrauben, aber der aktuelle, ich spüre schon auch diese Kräutrigkeit von den ganzen Trauben und im aktuellen Jahrgang 24 habe ich schon einen Teil abgebärt auch bei dem. Also wir gehen schon ein bisschen wieder mehr weg von dieser Thematik 100% ganze Trauben. Und eben beim Gips war es einfach so, warmes Jahr, aber nicht so extrem heiß während der Ernte. Da habe ich gesagt, um die 30% ganze Trauben.
Also das, was mal als investigatives oder als Lernprojekt begann, das war ja die Idee, ne? Da mal vielleicht zu gucken, wo ist Herkunft etc. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dazu geführt, dass du auch mehr über den Untertürkheimer Gips gelernt hast, über diese Differenz?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also diese Projekte, die man macht, die sind ja eigentlich schon für einen selber, dass man da ein bisschen weiterkommt. Mit jedem Jahrgang entwickelt man sich weiter. Aber natürlich steht die Vermarktung auch schon nebendran, dass man sagt, dieses Produkt möchte man dann auch vermarkten. Mhm. Man hat es streng reglementiert, dieses Burgund-Projekt, und vertreibt es dann auch über Handel und hauptsächlich in der Gastronomie, wenn man natürlich will, dass so viele Menschen wie möglich dann die Gelegenheit haben, das zu verkosten, und man hat dann im Vergleich immer auch seine Lage Gips. Also ich habe auch wieder, um auf das Thema Schaumwein zurückzukommen, ich habe aus dem Lemmler mal, da haben wir auch Chardonnay Die habe ich auch mal als Sektgrundwein ausgebaut und hat mir der Sektgrundwein schon nicht gut geschmeckt. Also er war mir zu fruchtig, dann habe ich ihn nicht verwendet und bin dann wieder zurückgekommen auf den Gips. Und so tut man mit jedem Produkt, das man dann auch verkauft oder vinifiziert, sage ich mal, lernt man weiter und entwickelt sich auch weiter.
Und es bleibt bei diesem Projekt. Also du hast nicht vor, jetzt diesen Lernprozess aufzugeben, sondern du fährst jedes Jahr einmal nach Marsanais.
Wenn ich Trauben bekomme. Okay. Also dieses Jahr steht eigentlich an, aber ich glaube, es gab einen Hakenschlag mittlerweile.
Ja,
man hat's gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich aus Merceau weiße Trauben, also Chardonnay, bekomme.
Okay.
Vom anderen Winzer. Also, aber ich denke, ich bleibe da im Burgund-Projekt. Es war auch mal die Idee, das auszuweiten auf andere Anbaugebiete in Frankreich oder Europa. Aber es soll immer nur so eine Spielerei sein.
Ja, ja. Jetzt die Frage, wo hörst du auf und wo beginnt der Ort?
Ach, das ist fließend. Also das ist in dem Marsanais, meinst du jetzt in Marsanais?
Ja, bei beiden Weinen.
Ja, also das ist, also wie gesagt, also ich benutze die Trauben aus dem Terroir. Ich denke eher, dass es dann in jungen Jahren die Handschrift noch von mir stärker ist und wenn die Flaschen dann reifen, wird noch mehr das Terroir reinkommen. Also ich sage mal, vielleicht in jungen Jahren ist zwei Drittel bis zur Hälfte Handschrift. Und wenn jetzt die Flaschen reifen werden, dann wird das Terroir mehr
okay.
im Vordergrund kommen. Also ich glaube, im Allgemeinen vielleicht tut man die jungen Jahre mehr durch die Handschrift prägen und dann in der Reifung der Flaschen kommt dann mehr das Terroir zum Vorschein.
Okay, verstehe. Ja, das ist nachvollziehbar. Die Erfahrung habe ich auch, denke ich, ein bisschen gemacht. Also jetzt ist der Marsanais eher noch ein Aldinger und in ein paar Jahren wird er ein echter Marsanais werden. Bei Marienglas habt ihr ja als Monopolist keinen zweiten Erzeuger, so als Gegenprobe. Ne? Ja. Es ist ja ein bisschen schwerer dann zu prüfen, was ist der Ort und was ist Aldinger, weil es gibt ja nur den Aldinger. Ist das so oder?
Ja gut, es gibt der Herzogenberg vom Weingut Wörwag, deswegen habe ich schon ein paar Mal der Hans-Peter Wörwag erwähnt, ist auch Weinbergs Nachbar. Und das ist das gleiche Terroir eigentlich auf der gleichen Höhe. Also auf dieser Höhe, wo hier Herzogenberg ist und Untertürkamp Gips ist einfach das Gips-Terroir da. Also seine Spätburgunder kann man eigentlich als Referenz nehmen, wenn man sagt, man möchte das Terroir rausschmecken. Ich sag mal, hier in Fellbach haben wir auch der Kaiser, das ist ja ein oberes Gewand vom Lämmler, wo unser Spätburgunder wächst und da ist, sag ich mal, der Rainer Schneidmann und der Markus Heid, Kollegen, die hier auch Spätburgunder haben. Und dazu kann man sagen, man möchte Lämmler Spätburgunder oder dann eben ein Gips-Terroir, dann der Marienglas und der Herzogenberg verkosten, wenn man Terroir-Vergleiche machen möchte. Aber es ist natürlich auch so, also man muss sehen, diese Reifeunterschiede von Marienglas zu Lämmler sind 2 Wochen. Also 2 bis 2,5 Wochen.
Lämmler ist später, ne?
Ja. Ist Lämmler später.
Ne? Ja, ja. Apropos Lämmler, ich habe jetzt den Lämmler Lemberger im Glas. Matthias, was kann dieser Lemberger, das weder ein Pinot noch ein Syrah leisten kann?
Ja, gut, er bringt schwäbische Identität ins Glas.
Ja.
Wie du sagst, es ist wirklich ein Wein, der ähnlich wie ein Syrah ist, also Lemberger, ist eine kräftige Rebsorte, die dunkle Gerbstoffe hat. Eigentlich für mich einzigartig in Deutschland als einheimische Rebsorte, wo wir sonst schon Spätburgunder haben, bringt aber gleichzeitig die Eleganz und Fruchtigkeit. Und das ist natürlich auch jetzt, wenn du viel von Terroir und Machart gesprochen hast und geschichtlicher Entwicklung und persönliche Entwicklung vom Weingut. Wir haben, sage ich mal, noch bis zum Jahr 2013, 14 haben wir die Lemberger sehr stark reifen lassen, dass die nachher 14 Volumen.
Ich habe hier noch einen Alten mit 14% stehen.
Genau, und weil man gesagt hat, das ist eine kräftige Rebsorte, man möchte spät ernten. Und hier hat man natürlich auch gelernt, vielleicht auch aus dem Spätburgunder und aus dieser Burgundrichtung, einfach mehr früher zu ernten, ein bisschen mehr Schatten zu belassen, dass man auch für den Lemberg ist die Säure sehr wichtig, dass man hier einen anderen Stil bekommt. Und klar, ähnlich war es bei Rieslingen auch so, Riesling und Spätburgunder war es ähnlich, aber beim Lemberger haben wir es am spätesten eigentlich begriffen und wenn man ältere Jahrgänge verkostet hat, wie 2008 und 2010, das waren kühle Jahre, wo ich selbst in der Weinernte gedacht habe, für diesen Lemberger fehlt es an Kraft, zu viel kühles Klima für so eine kräftige Rebsorte. Schlussendlich stehen die Weine jetzt in der Reifung besser da wie die warmen Jahre, 11, 9, 15. Und so hat man gelernt eigentlich, ja, vielleicht sollte man hier auch eher auf die Frische gehen.
Ja, ihr seid ja da mit den besten Voraussetzungen im Klimawandel bezogen ausgestattet. Das Gebiet ist ja insgesamt relativ hoch gelegen, eines der höchstgelegenen Weinbaugebiete Deutschlands und der Lemmler liegt nochmal ausgesprochen hoch, auch im Vergleich zu anderen Lagen in der Umgebung. Und dadurch könnt ihr mit dem Lemberger nicht nur eine regionale Identität in die Flasche bringen, sondern auch Zukunftsfähigkeit.
Ja, und vor allem der Lemmler ist der erste Berg, der kommt quasi von dem Remstal, hat sehr verschiedene Berge, wo dahinter kommen. Und da ist ja der Kappelberg und aus Westen kommt der Wind und oftmals auch Regen und vielleicht manchmal auch schlechte Hagelkörner, was ja früher eigentlich auch ein Nachteil war, weil sich immer die Hagelparzelle, die Hagelwolke im Kappelberg am Fellbacher Lemmler entladen hat. Aber durch das, dass da immer Windbewegung immer drin ist, immer Regen reinpeitscht, hat man eine gewisse Frische in den Trauben drin. Also die sind immer ein bisschen, sie haben immer einen moderaten Stress vom Wetter her. Und das macht es natürlich dann auch in der Beerenhaut und dann im Geschmack für die Reben aus.
Wenn ich den jetzt im Glas habe, hier jetzt am Gaumen hatte, drängt sich mir eine Frage auf, Matthias. Wie viel burgundische Textur verträgt Lemberger, bevor die stilistische Verfeinerung Rebsorte und Ort überformt?
Ja, das ist eine burgundische Textur, das ist das, was wir Winzer und Weinjournalisten immer sagen, burgundische Textur bedeutet jetzt, dass er mehr Eleganz, mehr Frische, mehr Frucht hat.
Ja, genau.
Und das ist halt einfach diese frühere Ernte, kürzere Extraktionszeit, also man hat es nicht mehr so lange auf der Maische drauf, das ist einfach, sage ich mal, der modernere und für mich jetzt derzeit auch der bessere Weg, wie diese alten, lang extrahierten Lemberger, die spät geerntet wurden. Wir tun das immer gern so als burgundisch bezeichnen, weil eben aus Burgund diese Spätburgunder Trauben waren und sagen wir mal, Bordeaux war eher kraftvolle,
gerbstoffbetontere.
Aber wenn wir jetzt nach Bordeaux gehen, 80er, 90er Jahre waren da die Bordeaux-Weine auch burgundisch, weil es einfach kühler war.
Ja,
und dann kamen die 2000er Jahre, wo sehr viel reife Trauben geerntet wurden. Die wurden perfekt sortiert und dann waren es die marmeladigen, fetteren Bordeaux-Weine. Jetzt werden die auch wieder kühler und frischer geerntet, die aktuellen Jahrgänge. Kann man sagen, die Cabernet sind burgundisch. Ja. Also ich weiß, was du damit ausdrücken würdest, aber wir dürfen nicht immer alles sagen, das ist burgundisch. Ja. Das hat auch ein bisschen das Marsenne-Projekt für mich gezeigt. Das ist einfach, sage ich mal, ein bisschen ein modernerer, beziehungsweise mehr ein Stil, der up-to-date ist, weil einfach ein Lemberg als kräftige Rebsorte trotzdem eine gewisse Frische und Druck auf dem Garten braucht, um auch anregend beim Trinken zu sein.
Ja, ich habe mich dazu hinreißen lassen, weil ich natürlich auch ein paar andere Lemberger schon im Glas hatte und natürlich auch Blaufränkisch im Glas hatte. Du findest den einen oder anderen im Burgenland, der so diese Richtung schon auch hat, wie eurer hier. Aber es ist schon in puncto Feinheit und Eleganz und Frische und Energie, dieses Zusammenspiel, es ist schon besonders aus meiner Sicht und deswegen habe ich mich zu dieser burgundischen Brücke hinreisen lassen. Aber du hast natürlich recht, das kann man auch selbstbewusst als eure Lemberger Stilistik
verkaufen. Ja, wahrscheinlich hast du auch nicht unrecht, weil natürlich lernt man aus dem Spätburgunder. Dann ist aber die Frage, was ist Terroir, was ist Handschrift? Terroir ist auch, es ist auch eine gewisse Handschrift, wenn man im Terroir sagt, man tut weniger in Blättern, man tut früher ernten. Mhm. Das ist eigentlich schon auch schon in die Handschrift reingehend. Natürlich beginnen wir jetzt auch hier schon mit ganzen Trauben.
Ganzen Trauben, genau, das ist der Punkt.
Auch, und das macht es dann auch etwas frischer, ja. Mhm. Wo dann vielleicht in diese burgundische Richtung geht. Ich weiß schon, was damit auszeichnen willst, aber was ich damit sagen wollte, wir Weinfachmänner, wir sagen dann immer, wenn es bald etwas eleganter ist, burgundisch. Ja.
Ja. Ja, absolut. Ich möchte nochmal zu dem ersten Wein kurz zurück, zum Gips Rosé. Mhm. Zu diesem 100 Euro teuren Drollinger. Gab es denn auch vielleicht damals die Sorge, der Markt könnte sagen, dass hier quasi Reputation Aldinger ausgenutzt wird, ein Symbolpreis da installiert wird, der den Wein nicht mehr deckt? Oder den der Wein nicht mehr deckt?
Das habe ich eigentlich so noch nie gehört, wenn vielleicht von welchen, die den Wein nicht verkostet haben. Mhm. Also das habe ich schon mal von meinem Händler mitbekommen, der mir sagt, ja, Drollinger für 100 Euro, das kann doch nicht sein. Sondern dann sagt er, ja, hast du den Wein schon mal im Glas gehabt? Hast du schon mal probiert? Hast du mit anderen Weine diesen Preis verglichen? Und sagen sie, nee. Und dann sagt er, erst mal probieren. Und es gibt Leute, die sagen, das ist doch für sie das eleganteste oder extravaganteste Rosé, den es gibt. Für mich ist er eher ein Weißwein, quasi der eben die Rosé-Farbe hat. Und ja, natürlich gibt es immer, immer Weine, die konträr diskutiert werden, sind spannend und interessant. Und da hat man einfach, ich hätte den Wein natürlich auch für 30 oder 40 Euro verkaufen können. Aber dann hätte er wahrscheinlich
weniger Aufsehen erregt.
Kleinere Wellen geschlagen, weniger Aufsehen. Und das sollte ja auch sein. Also ich mache das nicht, dass ich sage, ich habe hier einen Wein für 100 Euro. Ich will hier einfach zeigen, Drollinger, eine Rebsorte, die eigentlich in der Weinwelt als minderwertig gesehen wird, auf einem hohen Maß veredelt und was ganz Besonderes draus gemacht. Und das ist eigentlich der Ansatz, ja.
Zwei Fragen. Meinst du, die Sorte profitiert davon, was ihr da macht? Erster Teil der Frage. Zweiter Teil. Es erinnert mich ein bisschen an Gutedel und Hans-Jörg Ziereisen, der das ja auch auf seine Art ähnlich gemacht hat. Ein High-End Gutedel in die Flasche gefüllt. Insgesamt dem Gutedel ist das, glaube ich, nicht so richtig zugute gekommen. Wie ist es hier in eurem Falle?
Ich denke, es ist ähnlich. Also ich sehe auch natürlich die Parallelen zu Ziereisen, dass man das sagt aus was Traditionellen aus der Region, wo einfache Zechweine gemacht werden, was Hochwertiges zu produzieren. Ich denke eher, dass in die Richtung Sine, dass das eigentlich für Drollinger, sage ich mal, für die Region der richtige Weg wäre, da zu sagen, das ist vielleicht bewusst leichte Rotweine machen, dass das die Zukunft ist für der Drollinger. Nicht in der Masse, sondern halt immer als Nische, denke ich, weil keiner möchte der Drollinger Winzer sein. Dieser Drollinger Rosé ist schon ein paar Leute zu ärgern, aber ist schon ein ernstzunehmendes Produkt, mhm. Wo dann auch wieder auf höchstem Maße quasi diese große Gewächslage widerspiegelt.
Matthias, was mich immer interessiert, ist dieses Spannungsverhältnis zwischen Produzentenreputation und Herkunftsreputation. Das geht nicht immer Hand in Hand. Es gibt Regionen, dazu zählte Württemberg lange Zeit und heute vielleicht für manche immer noch ein bisschen als Region mit einer nicht so hohen Reputation. Da müssen Weingüter sozusagen erstmal eine eigene starke Reputation aufbauen, die dann vielleicht irgendwann auch auf die Region abfärbt. Frage, wann würdest du erkennen, dass eure Herkunftsstrategie gelungen ist, wenn international noch mehr Menschen Aldinger kaufen oder wenn sie anfangen, nach Fellbach, nach dem Lembler, nach dem Gips, nach dem Lemberger zu fragen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine schwierige Frage. Es ist auch immer so, also was ich die letzten Jahre gemerkt habe, wir wollten ja auch immer, das ist als Masterplan, was ich gesagt habe, schlanker zu werden, weil wenn du schlanker wirst und weniger Produkte hast, hast schon eine höhere Sichtbarkeit nach außen hin. Wir in Württemberg, das ist ja der Nachteil, der vermeintliche Nachteil, dass wir hier viele verschiedene Produkte haben, Rebsorten quasi in verschiedenen Lagen. Ich sage immer, wir spielen ein Klavier mit vielen Tasten und versuchen natürlich jede Taste perfekt zu treffen. Ist aber natürlich für die Außenwirkung her schwierig, weil dann sagst du, für was steht jetzt Aldinger? Steht es für Sekt? Steht es für den Trollinger Rosé? Für den Lemberger Spätburgunder? Nach außen hin im Export sind wir dann eher für Chardonnay und Spätburgunder eigentlich bekannt, aber ich sage immer auch in dieser schwierigen Zeit, in der wir sind, ist vielleicht auch diese Vielfalt, wo wir haben, das Wichtige und das, die Identität für Weingut Aldinger. Und ich denke aber, dass wir gleichzeitig mit dieser Vielfalt nie so eine Reputation haben können, wie jetzt ein Moselbetrieb, der nur Riesling hat, oder einen Baden, der nur Spätburgunder und Chardonnay hat, weil wir eben diese Vielfalt haben. Also weißt du, was ich damit ausdrücken will? Wir werden das nie wahrscheinlich erreichen, dass wir sagen, oh, Aldinger, das ist der Betrieb in Württemberg, in Deutschland, der für diese Rebsorte allein steht und das nach außen trägt. Wir werden, glaube ich, das habe ich eigentlich erkannt, diese Vielfalt behalten. Ist aber auch natürlich unser Vorteil, dass wir immer ein bisschen auf diese Marktschwankungen, die es eigentlich auch gibt, also war das mal eher gerade im weißen Bereich mehr ist oder in die leichtere Rotweine, darauf eingehen können.
Anders formuliert, welche Verantwortung hat ein Spitzenbetrieb für die Region? Und wo endet sie vielleicht? Weil man natürlich sich auch um den eigenen Betrieb kümmern muss.
Ja gut, ein Spitzenbetrieb für die Region, der soll immer etwas als Lokomotive die Region mit sich ziehen und positiv abstrahlen. Also das soll der Botschafter quasi für die Region, wenn er im Export ist oder wenn er draußen steht für die Region. Also wenn ich in London, ist gar nicht so weit weg eigentlich, aber wenn da die Weine präsentiert, Württemberg kennt keiner.
Mhm. Ja.
Also das ist dann Süddeutschland. Also das kennen wenige. Mhm. Wenn du in Amerika bist, ist noch schwieriger. Und das ist natürlich aber auch immer ein Vorteil, weil man natürlich über diese Altlasten nicht hat. Das heißt, verkaufe ich, das ist natürlich jetzt schon besser, aber es war vielleicht vor 10 Jahren so, 15 Jahre so in Berlin, Lemberger, dann sagen alle, nee, Lemberger möchte ich gar nicht probieren, weil viele im Kopf Trollinger Lemberger haben. Diese Cuvée, die es früher gab, die recht süß ausgebaut wurde, für das ist Württemberg eigentlich eher bekannt. Und im Export ist Württemberg noch gar nicht bekannt.
Ja, der Sven Ellwanger hat hier im Podcast kürzlich von einer stillen Modernisierung des Remstals gesprochen, von unten. Und jetzt habe ich einen Leuchtturm hier sitzen. Braucht diese Bewegung euch als Leuchtturm oder wächst sie quasi unabhängig von euch oder vielleicht auch an euch vorbei?
Ich denke, dass schon jede Region Leuchtturmbetriebe braucht und da gibt es in Württemberg, sag mal, 5, 6 Stück, die nach außen hin auch gerade in den Wettbewerben bei Journalisten im Export da einfach Sichtbarkeit geben. Und ich denke, das gibt es in jeder Region und ich denke, es tut auch gut, ja.
Und wenn du Erfolg nicht an Punkten, Preisen, Umsatz oder Nachfragen messen dürftest, woran würdest du in 10 Jahren erkennen, dass ihr das Weingut wirklich, wirklich weitergebracht habt?
Wenn ich quasi in der Schatzkammer eine beliebige Flasche rausziehe und die dann gut schmeckt, auch wenn es vielleicht ein Gutswein oder Erstschlag ist. Also das heißt, für mich ist Erfolg für ein Weingut, wenn es eine zuverlässige Qualität darstellt. Und ich höre von vielen, dass man quasi unsere Qualitäten durchweg blind wo einkaufen kann und dann je nachdem, in welchem Segment man sich bewegt, seine Käufererwartung erfüllt hat. Und das ist auch das Wichtige. Also uns sind die Gutsweine, die Einstiegsweine genauso wichtig wie jetzt die exklusiven Weine, über die wir gesprochen haben. Und das ist für mich quasi Erfolg, wenn der Kunde, denn vielleicht nicht nur in der Region oder in Deutschland, sondern auch weltweit, mit Aldinger eine zuverlässige Qualität erwarten darf.
Danke, Matthias, dafür. Und dass dieser 26er Jahrgang ein erfolgreicher für euch werden möge, drücke ich euch die Daumen, dass es vielleicht Vielen besser Dank. Wird als in Burgund oder gerade in der Landauer Ecke in der Südpfalz. Da hat es verheerende Schäden gegeben. Ihr seid weitgehend verschont geblieben, oder?
Ja, dieses Jahr hat es sehr viel gehagelt. Also ich habe auch viel schlimme Bilder gesehen. 15% hat es bei uns auch kaputt gemacht, also okay. auch gehagelt. Mhm. Wir erwarten eigentlich jetzt eine sehr, sehr frühe Ernte. Es war ja sehr trocken, jetzt kam etwas Wasser. Aber ich rechne schon Mitte August damit, dass wir die ersten Trauben ernten okay. müssen.
Danke für heute, Matthias, und eine
Vielen
gute
Dank,
Zeit.
Wolfgang. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Matthias Aldinger vom Weingut Aldinger in Fellbach. Natürlich bleibt zunächst dieser Trollinger Rosé im Gedächtnis. Wegen seines Preises, aber vor allem, weil sich an ihm so vieles zeigen lässt. Wie eine lange unterschätzte Rebsorte völlig neu gelesen werden kann, wie stark die Reputation eines Weinguts einen solchen Wein trägt und wie schwer es manchmal ist, Herkunft und Machart sauber voneinander zu trennen. Aber eigentlich erzählt diese Episode eine viel größere Geschichte, nämlich die Geschichte eines Familienweingutes, in dem jede Generation etwas anderes leisten musste. Der Großvater Gerhard hat aus der landwirtschaftlich geprägten Familientradition einen Flaschenweinbetrieb aufgebaut. Gerd Aldinger wollte Württemberg aus der Literflaschenecke führen, setzte auf Ertragsreduzierung, internationale Rebsorten, Gastronomie und überregionalen Vertrieb. Und Matthias und sein Bruder Hans-Jörg richten den Blick heute wieder stärker auf einzelne Weinberge, regionale Rebsorten, ökologische Bewirtschaftung, Frische und Präzision. Dabei verwalten sie das Erbe ihres Vaters nicht einfach. Weine wie der Sine Trollinger, die Sekte oder das Burgund-Projekt zeigen, dass sie ausprobieren, vergleichen und immer wieder auch die eigene Vorstellung von Wein in Frage stellen. Gut fand ich auch, wie Matthias das inzwischen weit verbreitete Prinzip des kontrollierten Nichtstuns erklärt. Ein Gedanken, der ja im deutschen Weinbau wesentlich auf Hans-Günther Schwarz zurückgeht. Denn Nichtstun bedeutet hier gerade nicht, den Wein sich selbst zu überlassen. Es bedeutet, auf routinemäßige Eingriffe zu verzichten, zugleich aber jedes gärende Gebinde täglich zu beobachten, zu probieren und nur dann einzugreifen, wenn der Wein es tatsächlich verlangt. Weniger Technik setzt in diesem Verständnis mehr Aufmerksamkeit und Erfahrung voraus. Und vielleicht erklärt das auch, weshalb sich Aldinger nicht auf eine einzige Rebsorte oder einen einzigen Weintyp reduzieren lässt. Das Weingut steht für Spätburgunder und Chardonnay, für Lemberger, Trollinger und inzwischen sehr, sehr deutlich auch für Sekt. Diese Vielfalt macht die Kommunikation nach außen nicht unbedingt einfacher. Sie ist aber ein authentischer Teil der württembergischen Identität dieses Betriebs. Am Ende formuliert Matthias Erfolg erstaunlich unprätentiös. In 10 Jahren eine beliebige Flasche aus der Schatzkammer ziehen zu können und darauf zu vertrauen, dass sie gut ist. Ganz gleich, ob Gutswein oder große Lage. Vielleicht ist genau das die stärkste Form von Reputation. Nicht der eine spektakuläre Wein, über den alle sprechen, sondern die Gewissheit, dass die Qualität auch dann trägt, wenn gerade niemand hinschaut. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast, dann mit einer Episode, die ich heute noch nicht verrate. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.